Ich möchte euch einladen, mit mir Matthäus aufzuschlagen. Matthäus 5. Ich habe heute für euch, ich habe heute vor, mit euch die letzten drei sogenannte Antithesen, Gegenthesen, die Jesus in der Bergpredigt nennt. Also, ihr habt gehört, ihr habt gelernt. Ich aber sage euch, das ist mit Gegenthesen gemeint, diese letzten drei, Matthäus 5, ab Vers 33 zu betrachten. Wir lesen zunächst die Schrift. Genau. Verfolgt bitte das in euren Bibeln. Ich werde für die Auslegung später die Elberfelder teilweise verwenden. Aber jetzt zu Anfang lese ich euch nach der neuen Genfer. Ich denke, manchmal ist es gut zugänglich, die Wortwahl. Da heißt es, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen. Wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deine Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deinen Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Himmlischer Herr, wir haben dein Wort gelesen und möchten es achten. Möchten es nicht gleichsetzen mit unseren Worten, zumal wir an dieser Stelle auch besonders lernen, was wie achtsam wir sein sollen mit unseren Worten, mit unseren Schwüren, aber grundsätzlich auch mit unserem Ja, mit unserem Nein. Ich bitte dich darum, dass du die Gemeinde stärkst und uns segnest, Herr, und auch mich segnest. Amen.
Amen.
Jesus bezieht sich mit diesen Worten, die wir hier lesen, genau noch auf den gleichen Abschnitt der Bergpredigt, den wir auch letztes Mal gehört haben. Er bezieht sich auf das Gesetz. Also er fängt damit an und wir erinnern uns, was er gesagt hat. Er sagt in Vers 18, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, das gilt auch heute, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziger Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wäre darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in dieser Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Er bezieht sich auf das Gesetz, er spricht aber gleichzeitig also von der Forderung des Gesetzes offensichtlich, es muss sich erfüllen. Doch wir merken, dass er in gewisser Weise was Neues bringt. Ein anderes Verständnis vielleicht. Ich hatte gesagt, er offenbart, was eigentlich hinter diesen Forderungen steckt. Das wahre Wesen dieser Gesetze. Ich möchte das heute so sagen. Es geht mehr als nur um das Gesetz. Wir werden noch darüber nachdenken, was das bedeutet. Es geht Jesus um mehr als nur die Einhaltung oder von so einer vielleicht menschlichen Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit und das ist eben Gottes Gerechtigkeit, wir werden das am Ende sehen. Aber es geht um mehr als nur das wörtliche Fordern, das ist jetzt zwar auch das gleiche Bild des Buchstabens, was Jesus verwendet, aber nicht des Totenbuchstabens. Auch im heutigen Abschnitt sehen wir, dass das, was Jesus lehrt, nicht unseren Sinn für Gleichheit oder Gleichverteilung von Gütern anspricht. Gib den Mantel, den du hast, auch noch. Der hat doch schon dein Hemd, könnte man sagen. Sondern dass Jesus hier eigentlich unser Herz anspricht. Dass er mehr fordert. Seine Worte offenbaren, in welchem, nicht nur welche Häkchen wir setzen sollen, sondern wie wir denken, wie wir sinnen und wie unsere Herzenshaltung sein soll. Ein Gelehrter im letzten Jahrhundert, Joachim Jeremias, ein des Neuen Testaments, war Lutheraner, der hat in einem Kommentar zu der Bergpredigt geschrieben, er sagt, die Bergpredigt ist nicht Gesetz, sondern Evangelium, sagt er. Sie ist die Verfassung des Gottesvolkes, das unter der Herrschaft Gottes steht. Für Jesu Jünger, und wir haben auch in Römer zum Beispiel gelesen, für Jesu Apostel Paulus, hat diese Stelle einen außergewöhnlichen Anspruch auf unser Leben. Sie umfasst, sie ist wirklich so eine Art wie Verfassung, also Verfassung im Sinne von, wenn man so eine Art ein Gesetz schreiben würde, die Verfassung meinte eher so das Recht, die Intention des Gesetzes, all der Regulatorien da drumherum. Also es ist so eine Art die Verfassung des Himmelreichs. Sie ist die Verfassung für unser Leben. Also Jesus sagt, wer das lehrt und tut, er fordert von uns, das zu leben. Natürlich dem richtigen Verständnis nach. Und wenn wir aufmerksam sind, so sehen wir es durch das ganze Neue Testament auch, wie die Apostel in ihren Briefen immer wieder Bezug auf diese Lehren nehmen. Wir werden noch einige dieser Stellen lesen, aber wir haben auch zu Anfang Römer 12 gelesen und da sagt Paulus zum Beispiel, er sagt, wenn ihr dient, wenn ihr Weissagen tut, oder, und dann sagt er, in welcher Gesinnung sollt ihr das tun? Und all diese Gesinnung steht hier eingebettet in dieser Verfassung. Ich möchte vor der Auslegung dieser Passage euch folgende Frage stellen. Oder eigentlich sind es mehrere Fragen, aber der Sinn dieser Fragen ist sehr ähnlich, deswegen eine Frage. Wonach richten wir uns im Leben aus? Wie beurteilen wir zum Beispiel unser Christsein, also unseren Lauf als Christen? Wie messen wir, ob wir jetzt gute Läufer sind oder schlechte? Ob wir geistlich sind oder nicht? Wie beurteilen wir, ob eine Gemeinde gesund ist oder nicht gesund ist? Als Beispiel gibt es Menschen, christliche Menschen, Christen, die, so scheint es zumindest, die für die das Wichtigste ist, dass sie etwas erleben, dass sie erfahren, dass sie vielleicht auch sogar bei Events, bei Veranstaltungen da sind, dass sie immer was zu erzählen haben. Sie mögen die Gemeinschaft. Manche andere sind bestrebt, das Übernatürliche zu erfahren. Da muss es doch die Wahrheit sein. Die Wunder. Vielleicht, weil sie selbst Heilung brauchen, da ist eine wirkliche Not. Vielleicht, weil sie denken, dass das der Kern des christlichen Lebens ist. Zum Beispiel lesen wir auch sogar in Evangelien, dass genau das so war. In Johannes macht es mehrfach deutlich, wie Jesus sogar ihn vorwirft. Ihr wollt nur Wunder, ihr wollt nicht glauben. Oder als Jesus sie wunderbar gespeist hat, eine riesige Menschenmenge, folgten sie ihm und wollten ihn zum König machen, aber als er sie zum Glauben herausforderte, gingen die meisten von ihnen. Die Jünger blieben. Wohin sollten wir sonst gehen, sagten sie. Manche Menschen suchen nach Ordnung, nach einem konsistenten Weltbild, nach vielleicht einer Philosophie, die unser Dasein erklärt, die Antworten gibt. Und wenn sie dann ernsthaft die Bibel betrachten und auch den Glauben ehrlich, tief, und dann erkennen sie, dass die Bibel ehrliche und tiefgreifende Antworten auf unser Dasein gibt, warum das Böse in der Welt da ist. Was gut, was böse ist. Was Liebe ist. Sie erkennen eine Ordnung. Doch dann bleibt für sie Jesu Lehre eine reine gedankliche Übung. Oder es gibt auch Menschen, die, und das ist fast irgendwie paradox, aber das ist so, dass es gibt Menschen, die in Kirchen zu Gläubigen gehen, weil sie nach Macht suchen. Nach Macht. Wir sehen zum Beispiel auch eine starke Strömung zur Zeit in Amerika, so höre ich einige sprechen, die Menschen, die zu Haufen in die Kirche gehen in den USA, doch bei näherem Betrachten stellt man fest, das ist irgendwie wie eine politische, nationalistische Bewegung, wo plötzlich eine neue Identität gesucht wird. Aber wenn wir das vielleicht, wenn wir ihr Denken dieser Menschen auf das vergleichen, was Jesus hier in der Bergpredigt lehrt, dann stellen wir fest, dass da ein großer Mangel ist, dass da das Verständnis von Christlichkeit eigentlich fehlt. All diese Dinge, auch Macht, Gott, er befreit uns, wo wir vorher ohnmächtig waren, befreit uns, sind wir befreit durch Jesus. Wir erleben Wunder. All diese Dinge gehören durchaus zum Glauben. Versteh mich nicht falsch. Doch sie sind nicht das, was Jesus von seiner Gemeinde letztlich erwartet. Oder wie wir in Römer auch gelesen haben, wenn ihr diese Dinge tut, das wird von euch erwartet, dass ihr es in christlicher, also in Christus, in Christus tut letztlich. Das, darin ist die Frucht zu finden. Das ist das, womit wir uns messen sollten. Wodurch sich die Kinder Gottes definieren sollten. Das werden wir auch sehen. Hier sagt, wie euer Vater im Himmel. Das ist unsere Identität. Das ist das, was letztlich der Heilige Geist auch seine Kinder, also seine Schar, Gottes Schar, lehrt. Deshalb nochmal mit dieser Ermutigung wirklich darauf zu schauen. Lass uns die Stelle jetzt nochmal etwas detaillierter betrachten. Ich kann sie nicht ganz detailliert betrachten. Ihr werdet verstehen, dass es doch geladene Stellen sind. Und für jede dieser Stellen könnten wir auch eine Predigt ausfüllen. Ich werde mich kurz halten, aber doch auf die Punkte kommen. Das erste, Matthäus 33 bis 37, vom Eid, vom Schwören. Jesus blickt hier, man merkt mit seinem Wortwahl, dass er eine gewisse religiöse Praxis aufdeckt, sie bloßstellt. Wirklich bloßstellt. Ich denke, dass so mancher sich auch angegriffen gefühlt hat oder vielleicht fühlt immer noch. Das ist ein kompliziertes System, bei welchem gewisse Eide, ich weiß noch, ich glaube, in meiner Schulzeit gab es auch Jungs, die dann darüber besprochen haben, wenn ich auf meiner Mutter schwöre, dann ist es richtig, das andere ist mir egal. Es gibt auch heute noch dieses Denken, will ich damit sagen, gewisserweise. Aber dieses System entscheidet darüber, welche Eide wertvoll sind, welche nicht. Angefangen hat es vielleicht unschuldig durch eine Beteuerung der Wahrheit, doch betrachtet doch merkt man, dass das Gesamte, die Gültigkeit des Wortes, der Menschen grundsätzlich in Frage stellt. Welches Wort gilt überhaupt? Und wir merken das in Jesu Worten, Gott empfindet ein Ekel, ein Übel, sodass er das ganz gar so eine Art verbietet, wenn wir das Wort wörtlich auslegen. Ihr sollt nicht mehr schwören. Das soll nicht mehr über. Ihr sollt sogar so weit gehen, dass wir nur noch Ja sagen sollen und nur noch Nein. Alles andere brauchen wir nicht zu sagen. Wenn man das Wort wirklich ganz zuspitzt. Erstens, was zeigt diese Praxis? Es zeigt, dass Menschen Lügner sind. Oder die Menschen damals. Sicherlich auch heute noch. Dass normale Worte, normale Rede weniger wahr ist. Jesus fordert aber Wahrheit. Jedes Wort muss vor Gott bestehen. Für jedes Wort lesen wir an einer Stelle, wo werden wir auch gerichtet. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein, Nein. Jesus sagt dadurch auch zweitens, dass, und wir sehen das, also das Schwören hat eine Praxis, man sagt, wenn ich jetzt lüge, dann gibt es eine Konsequenz. Deswegen schwört man bei irgendetwas. Das ist ja praktisch, man tauscht etwas, was einem wertvoll ist, gegen, also, oder man verbirgt sich mit diesem, dass man die Wahrheit spricht. Aber Jesus sagt, wieso schwört ihr damit, wenn euch das gar nicht gehört? Da ist eine geistliche Blindheit, wenn das eure Praxis ist. Es gehört alles Gott. Die Menschen versuchen Gott rauszuhalten, indem sie beim Himmel oder bei Jerusalem schwören. Doch du kannst Gott nicht ausklammern. Unsere ganze Rede soll ein Ja oder Nein sein. Er hört das. Er ist der Zeuge. Die ganze Schöpfung ist seine Füße Schemel. Sein Thron. Und sogar dein Kopf gehört dir eigentlich nicht wirklich. Auch du gehörst Gott. Deswegen sollst du nicht leichtsinnig bürgen. Nicht leichtsinnig schwören. Du sollst davon ablassen. Drittens sollen wir erkennen, wie begrenzt wir sind. Also erstmal, es gehört uns nicht. Aber drittens, selbst wenn wir einen Einfluss darauf haben, und das gibt ja uns Gott die Verantwortung. Er gibt uns Verantwortung, gesund zu leben. Er gibt uns Verantwortung, ich sag mal, unseren Alltag zu gestalten. Wir sollen aber erkennen, wie begrenzt wir sind. Wir haben keine Macht, unsere Haare grau zu machen. Und wer so tut, als ob er das könnte, also wenn wir schwören, dann tun wir ja so, als ob wir das könnten. Ein Eid ist eigentlich eine Anmaßung, also solch ein Eid ist eine Anmaßung. Eine Anmaßung einer Macht, die uns nicht zur Verfügung steht. Er sagt, alles andere ist vom Bösen. Was meint dieses Wort vom Bösen? Er beschreibt letztlich nicht im Sinne von, dass wir auf der Welt leben, sondern das Weltliche heißt das vielleicht, das, was sich gegen Gott auflehnt. Es ist von der Welt, es ist vom Bösen. Alles, was wir schwätzen, wo unsere Worte nichts wiegen, wo ein Ja eben nicht ein Ja ist, wo ein Nein vielleicht eine politische Taktik verfolgt, wo keine Treue ist, das ist vom Bösen. Das ist Weltlichkeit. Für Gottes Kinder im Reich Gottes gilt Wahrheit, Treue. Unser Wort muss gelten. Lass uns darüber dazu aufschlagen, einige Stellen. Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 12. Finden wir eine sehr interessante Stelle. Im Prinzip könnte ich auch wieder Matthäus aufschlagen und das lesen, weil Jakobus tatsächlich das fast zitiert, zum Teil wortwörtlich. Jakobus 5, Vers 12 schreibt, vor allem aber, und das ist etwas anderes, was er sagt, Jesus macht auch zwar deutlich, dass es sehr wichtig ist, das ist in der Predigt wichtig, aber Jakobus sagt hier als ein Gemeindeleiter, sagt, das ist für euch wichtig, vor allem. Darum kümmert euch als allererstes, vor allem, meine Brüder, auch Schwestern, weder bei dem Himmel, also schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Jakobus betont, dass dies eine absolute Grundregel ist für die Gemeinde. Vor allen Dingen. Es zeigt, dass die Urgemeinde dies als verbindliche Lebensform verstand. Aber ich denke, dass es viel wichtiger darum ging, und das verstanden, glaube ich, die Apostel, dass in unserer Handlung, auch unserer Haltung geformt wird. Die Urgemeinde sollte sich in Demut hüllen, was ihre Taten grundsätzlich angeht. Was wir können, was wir nicht können. Das macht Jakobus auch an anderen Stellen da weiter klar, wie wir über das Jahr planen, wie die Geschäftsleute denken, was wir alles erreichen können. Das macht Jakobus sehr deutlich. Und er sagt, hüllt euch in Demut, was ihr wirklich könnt. Und richtet euch in eurem Wollen, in eurem Planen zu Gott. Und das sollt ihr zum Beispiel dadurch tun, dass wir nicht schwören, dass es allen Menschen deutlich wird. Sie schwören nicht, aber ihr Ja ist ein Ja. Warum ist das so? In Demut gehüllt, dass Gott alle Dinge im Griff hat und nicht wir. Es ist sehr wichtig, diese Erkenntnis. Und ich denke, dass darauf letztlich diese Lehre von Jakobus abzielt. Nicht nur das wörtliche Einhalten, nein, ich schwöre nicht, ist egal was. Nein, es geht darum, dass uns die Treue des Wortes unseres Gottes so hoch ist, dass wir es kaum wagen, unser eigenes Wort zu geben. Und wenn, dann wollen wir es mit unserem Leben halten. Es drückt auch aus, dass wir ein tiefes Vertrauen zu Gott haben, dass wenn wir Ja sagen, dass er uns hilft zu unserem Ja. Ob nun bei der Ehe, aber auch grundsätzlich, wenn wir zum Beispiel helfen wollen. Wenn wir zum Beispiel einem Freund sagen, ja, ich helfe dir. Oder auch andere Dinge. Wir sollten das ernst nehmen. Und der Geist lehrt letztlich, dass wir das im Gebet vor Gott bringen und auch so unser Leben führen, Tag für Tag. Unser Ja soll ein Ja sein, damit Gott groß gemacht wird und damit sein Wort glaubwürdig erscheint und als glaubwürdig erkannt wird. Matthäus 23, die Stelle lesen wir jetzt nicht, aber in den Versen 16 bis 22, entschuldige mir das Wort, er schimpft, er rügt, er in gewisser Weise verunglimpft? Nee, das ist schon, also er offenbart, was die Führer Israels eigentlich wirklich machen. Er lehrt, und er sagt, die lehren, wer beim Tempel schwört, das ist nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, das ist was. Er entblößt das. Er sagt, was soll das denn? Ist das nicht Gottes Tempel? Er entlarvt das als religiöse Trickserei. Das, was wir tun, wenn wir leichtsinnig und unverständlich schwören, ist Heuchelei und Unglauben. Weiter das Neue Testament, 2. Korinther 1, Vers 17 bis 19. 2. Korinther 1, Vers 17 bis 19. Ich lese wieder nach der Elberfelder. Da schreibt Paulus, habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtsinnig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, dass dann bei mir ein Ja-Ja und das Nein-Nein gleichzeitig wären? Das ist eine rhetorische Rede von Paulus. Ist das so bei mir, dass ich Ja-Ja und Nein-Nein gleichzeitig sage? Fragt er praktisch die Korinther. Und dann sagt er, Gott aber ist treu und, hier so ein Zusatz von Übersetzern, und bürgt dafür. Also er ist treu, er macht mein Wort, Wort wahr, das ich zu euch gesagt habe, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Was passiert hier? Was schreibt Paulus? Paulus erklärt, dass sein Wort, dass auch Paulus sein Wort halten möchte. Dass er es nicht einfach so Ja-Ja gesagt hat, sondern er möchte es halten und er wird es halten, weil und dass er wirklich die Korinther besuchen will und wird, bei ihm gibt es kein Ja und Nein gleichzeitig. Er verbindet seine menschliche Zuverlässigkeit, in Anführungszeichen, das ist ja eben, weil er das verbindet, weil er, sage ich gleich was dazu, nicht mehr wirklich menschlich, aber er sagt dazu, das, was er tut als Apostel, das will er so tun wie Christus. Weil Christus Ja ist. Das Ja an uns. Mit der Zuverlässigkeit Gottes. Gott ist treu. Das mag vielleicht für uns sogar gefährlich klingen, ne? Dass wir sagen, ja, was er schreibt. Also Gott wird es schon wahr machen. Im Prinzip ist es eine Art Eid, das er macht. Fast. Aber der Willen erfüllen. Sein Ja soll ein Ja sein. Ich denke, dass Paulus die geistliche Situation der Gemeinde in Korinth recht beurteilt. Er sagt auch, dass das Evangelium unter euch gepredigt worden ist. Und er sieht, dass Gott gewirkt hat. Er sieht, was Gott mit dieser Gemeinde vorhat. Er sieht auch die Not dieser Gemeinde. Und daraus und eben mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes versteht er, ja, ich muss dahin nochmal kommen. Ich muss und Gott will es. Und dann hat er diese Freimut, das auch so zu sagen. Hebräer 6, Vers 13 bis 17. Da geht es um einen Schwur Gottes. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, Hebräer 6, Vers 13, ne? Okay. Er gab ihm Verheißung, schwor er bei sich selbst. Weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Also das ist vielleicht die... Hier wird so eine Art ein Eid definiert, ich sag mal, der nicht in Heuchelei gesagt wird. Also wenn du sagst, nein, das ist wirklich wahr, Gott hat es gesagt, Also unter Menschen gilt das als das Ende allen Widerspruchs. Das wird wohl wahr sein. Und dann Vers 17, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Das ist eine eigenartige Stelle, ne? Gar Gott schwört in gewisser Weise. Bei keinem Größeren. Und er macht auch kein Unrecht, denn es gehört alles ihm. Aber wir sehen gleichzeitig, dass das Schwören per se in sich selbst nicht böse ist. Deshalb bedeutet diese Lehre, die Jesus auch sagt, nicht unbedingt, dass wir auf keinen Fall schwören dürfen. Aufgepasst, bleibt bei mir. Aber sie bedeutet, dass wir erkennen müssen, dass wir erstens nichts von uns aus im Griff haben und zweitens, dass unser einfaches und tägliches Wort die Wahrheit und der Treue standhalten muss. Weiter will diese Lehre dazu uns bringen, dass wir Gott die Ehre für die Treue geben und sie versprechen, fest in unserem Herzen und vor allen Menschen in Ehre und Achtung zu halten. Und da ist jeder Wortbruch auch Verletzung der Treue Gottes, in gewisser Weise. Wir können sie nicht minder machen, weil sie zu herrlich ist, aber das hat so die sündige Natur, dass sie das Vertrauen und zerstört, dass sie Versuchung bei Menschen schafft, dass Zwietracht seht. Und letztlich bedeutet es ja, dass es auch, dass wir und so viel an uns liegt, auf das Schwören verzichten müssen. Praktisch, denke ich, hat diese Lehre Konsequenzen und auch manchmal problematische Konsequenzen. Wenn Jesus überhaupt nicht sagt, also wortwörtlich, darf ein Christ dann ein Staatsbürgereid zum Beispiel nicht sagen? Oder darf er dann vor dem Gericht nicht aussagen? Ich denke, heutzutage ist es nicht mehr so, dass man einen Schwur abgeben muss. Weiß ich nicht mehr genau. Ist noch so? Bedeutet das das? Also die Reformatoren zum Beispiel haben es unterschieden. Die haben gesagt, man unterscheidet zwischen den leichtfertigen Fluchen bzw. Schwören, das was hier offensichtlich, also zumindest das, was Jesus hier offensichtlich angreift, förmlich, dass Jesus und das Schwören ist, das ist das Schwören, das wirklich weltlich, was wirklich gottlos ist. Und man unterscheidet zu dem ehrlichen Schwören, dem Eid. Also sie nannten das Eid in der Not, vor der Behörde zum Beispiel, im Gericht. Es gibt aber auch Christen, die gehen so weit und sagen, sie versuchen, Jesu Wort hier wortwörtlich zu verstehen und verweigerten und verweigern bis heute auch jeglichen Eid. Jeglichen Eid, ja. Manche sogar so, dass sie keine Treue auch, also untreu waren. Aber manche meinten das schon ehrlich oder meinen das auch ehrlich, dass sie treu mit einem Ja antworten, aber dass sie eben den Schwur nicht sprechen. Sie sehen darin die reinste Form der Nachfolge. Das ist das, was Jesus von uns fordert. Ich denke, dass wir hier sorgfältig und vorsichtig sein sollten, als Gläubige. Es darf, das, was Jesus hier lehrt, darf nicht zum toten Buchstaben werden. Wenn wir das nur sagen, naja, ich habe ja nicht geschworen, aber du warst auch untreu. Das ist das Gleiche. Es ist kein toter Buchstabe, der hier gelehrt wird. Es darf hier keine Form annehmen. Nein, ich sage nein, weil es nein ist. Gott per se hat an sich, offensichtlich nichts gegen einen Eid. Er selbst spricht ein Eid. Das Eid ist nicht das Böse per se. Wenn du schwörst, so wahr mir Gott hilft, was wir im Ehebund zum Beispiel machen, das ist eine Art ein Schwur, soweit mir Gott hilft, so beim besten Gewissen, sage ich ja. Ich entscheide mich und ich will treu sein. Gott hat per se nichts gegen einen Eid, sondern gegen die Untreue. Nächster Punkt, von Gerechtigkeit, Vergeltung. Vers 38 bis 42. Was lehrt Jesus in dem Abschnitt über Vergeltung eigentlich? Das alte testamentliche Auge um Auge war ursprünglich, so sagen viele Ausleger, ein Fortschritt. Also das unterscheidet das, was das Judentum eigentlich von allem. Da war Unordnung, aber dort gab es eine Ordnung. Es war eine Regulierung, das begrenzte die Rache. Es war nicht so eine Art Gesetz, so soll man handeln, sondern dir wurde Unrecht getan, ein Zahn ausgeschlagen, du darfst ihm dafür keinen Kopf abschlagen. Es ist eine Ordnung. Aber was Jesus hier fordert, geht bei weitem weiter. Er fordert, dass wir hier in diesem Leben auf, also wenn man das so richtig versteht, auf unser Recht verzichten. Und er stellt im Endeffekt auch die Frage, ist es denn unser Recht, wenn wir auf die Rache verzichten? Mir wurde Unrecht angetan. Ist es denn unser Recht, sich zu rächen? Zweitens, dieser Ausdruck, die rechte Backe, ist ja ein Schlag auf die rechte Backe mit vielleicht rechter Hand und manche deuten das mit einer Demütigung, eine gezielte Demütigung, die dir vielleicht widerfährt, du wirst geschlagen, entehrt und du sollst nun die linke Backe halten. Das Bild drückt aus so etwas wie: Du kannst mich ruhig schlagen, aber du kannst mich nicht dazu bringen, dich zu hassen. Oder du kannst mich nicht dazu bringen, mit Gewalt mein Recht zu holen. Du kannst mich nicht dazu bringen, dass ich gegen dich streite, mit dir kämpfe. Jesu Lehre deutet hier an, dass unser Kampf um Gerechtigkeit nicht gegen Menschen ausgetragen wird. In gewisser Weise schon, ja. Wir legen den Kohle auf ihr Gewissen, dass sie sehen, wie viel Unrecht da ist und dass der Geist sie überführt. Aber nicht wirklich gegen die Menschen. Nicht wirklich gegen die Nächsten, sondern wie sollen sie lieben? Unsere Antwort soll nicht sein, dass wir uns rächen. Dieses Bild des Hemd und Mantel, Vers 40, der Mantel war das letzte Pfand des Armen. Wir lesen auch in Mose 22, 25, dass selbst wenn man den einem Schuldner weggenommen hat, also mit Recht, muss man es des Nachts zurückgeben. Es steht ihm zu. Er muss doch irgendwie was haben, damit er schlafen kann, warm schlafen kann. Es steht ihm zu. Aber wer den Mantel hier freiwillig hergibt, der steht nackig da. Das ist praktisch das Letzte, was er hat. Das verbinden die Zuhörer von Jesus damit. Wir stellen damit die Habgier des Klägers bloß. Nimm das. Aber ich denke, es geht hier auch um mehr. Jesus lehrt hier, dass unser Anrecht auf unser Hab und Gut, unser Mantel, unsere Ehre von den anderen, kein wirkliches Recht ist. Zumindest nicht so, wie wir das verstehen. Nicht nach den weltlichen Maßstäben. Dass wir uns das nehmen könnten. Auch lehrt er zum Beispiel hier, dass wir damit unsere Abhängigkeit vor Gott, also von Gott, zum einen demonstrieren, aber zum anderen auch uns das bewusst wird. Also indem ich sage, nein, darüber entscheidet Gott. Rächt euch nicht selbst, Gott recht. Es ist die Erkenntnis, dass Gott für uns sorgt, dass er für unser Recht, sich um unser Recht sich kümmert. Und dieses beinahe freiwillige Abgeben, also beinahe ist es natürlich nicht so hier gemeint, dass wir rumgehen und alle unsere Sachen verschenken. Das meint hier Jesus absolut nicht. Aber dieses beinahe freiwillige Abgeben bei der Forderung unserer Mitmenschen, was drückt das aus? Wir sagen, Gott sorgt für mich. Ich habe genug. Die zweite Meile gehen, Vers 41. Römische Soldaten, das ist das Bild, das damals wahrscheinlich so typisch war für die Menschen, die hatten das Recht, bei ihrem Marsch, wenn sie Zivilisten sahen, zu sagen, du musst eine Meile mit mir gehen und meine Sachen tragen. Und Jesus sagt, geht mit dem zwei. Die zweite Meile verwandelt diesen Zwangsdienst in ein freies Geschenk. Hier, ich helfe dir noch mehr. Der Unterdrückte ist damit gar nicht der Unterdrückte, sondern er ist ein Diener. Er ist ein Freund, um Jesu Willen. Ich weiß nicht, viele deuten diese Rede hier Jesu als so eine Art kreativen Widerstand gegen weltliche Ordnung und es ist so eine Art, die Art, wie das Reich Gottes gegründet wird, nicht durch Gegengewalt, sondern durch so eine Art Übererfüllung. Gewinnen durch Liebe, gewinnen durch Zeigen, wer Christus ist. Gewinnen durch das Zeigen, wer Gott ist und dass er für uns sorgt. Und aber auch, und das merkt man im Neuen Testament einigen Stellen, wir lesen gleich Römer 12, auch nochmal die letzten Passagen, also einige Verse, dass dadurch, dass wir freimütig, gütig sind, geben, dass wir eigentlich offenbaren, wie böse die Welt ist. Das heißt, dass das sie zum Überführen, so eine Art, also es beschämt sie. Und sie werden vom Geist angesprochen. Römer 12, Vers 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was Erbe ist vor allen Menschen. Das ist interessant, dass er sagt, ne? Also seid bedacht auf das, was Erbe ist vor Gott, könnte man ja sagen. Aber ich denke, was Paulus hier ausdrücken will, es geht darum, dass wir den Menschen kommunizieren, dass wir das Gute und das Ehrbare tun. Ja? Natürlich, das Wichtigere ist, dass wir im Dienst des Herrn sind, aber es geht darum, dass dem Menschen das deutlich wird. Deswegen sagt er, vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch liegt, an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden, schreibt Paulus. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürste, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und all diese Gedanken sind im Prinzip hier bei Paulus. Ne? Gegen wen kämpfen wir wirklich? Gegen die Menschen oder überwinden wir das Böse? Gemeint ist hier tatsächlich die Bosheit, die Tat, die bösen Mächte vielleicht, die bösen Philosophien, das falsche Denken darüber. Paulus schreibt, vergilt niemandem Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Hier sehen wir, wie Paulus genau diese Deutung, bei dieser Lehre geht es darum, wie wir in der Welt auf Ungerechtigkeit reagieren sollen. Es geht darum, dass wir erkennen, dass diese Welt und alles darin letztlich Gott gehört und dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Wir lesen in 1. Korinther 6, Vers 7. Es ist nun schon, Entschuldigung, anders. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeiten miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, schreibt Paulus? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Er schreibt an die Gemeinde, das sind scheinbar Gemeindeglieder, Geschwister, die rechtsstreitlich gegeneinander vorgehen, vom Gesetz der Welt, also von den Gerichten der Welt. Also da ist Unrecht, aber nicht nur das. Paulus sagt eigentlich, was schlimmer ist, ist, wie ihr auf das Unrecht reagiert. Und was ist seine Antwort? Ihr sollt euch übervorteilen lassen. Ist das die Art, wie wir Christen mit Unrecht umgehen sollten? In gewisser Weise schon. Aber vorsichtig. Natürlich müssen wir, also auch bei Kindererziehung, wir müssen nach Ordnung, nach Gerechtigkeit achten. Was Paulus hier sagt, er kritisiert im Prinzip diese Parteien, dass sie Christus und das Himmelreich überhaupt nicht verstanden haben. Es ist unsere Pflicht, dass wir gerecht sind zu unseren Nächsten. Dass wir ordentlich sind. Dass wir im Sinne von, dass das, was wir ihnen schuldig sind, auch wirklich geben. Aber Paulus lehrt auch, noch mehr ist unsere Schuld gegenüber unseren Nächsten, dass wir sie lieben. Und da ist eben der Knackpunkt. Ja, es muss Raum und Zeit geben, wo wir wirklich auch sagen, hier, das ist Unrecht. Wenn du weiter diesen Weg gehst, müssen wir dich als Gemeinde ermahnen. Das ist nicht in Ordnung. Tue Buße. Aber gleichzeitig ist es dem Unrecht getan wird hier gesagt, schau auf Christus. Ihm wurde noch viel mehr Unrecht getan. Und er liebt dich trotzdem. Es geht hier vielmehr um unsere Herzenshaltung, denke ich. Also es ist nicht nur eine Art, wie wir nach außen auf die Welt, Ungerechtigkeit in der Welt reagieren. Manchmal kann es durchaus sein, dass sowas auch in der Gemeinde passiert. Und da geht es um unsere Herzenshaltung. Ob wir barmherzig sind, ob wir die tiefe Einsicht haben, dass auch wir, wenn wir nur nach diesem Maßstab der Gerechtigkeit betrachtet würden, ob wir da nicht auch fehlen würden. Ja, das würden wir. Wir sind, keiner von uns ist vollkommen, dieses vollkommen im Sinne von perfekt, gerecht, keiner von uns. Und so richtet sich der Gläubige mit seiner Gerechtigkeitssehnsucht, das ist ja das, was hier ist, dir wird Unrecht getan. Du sehnst dich nach Recht. Das ist, ich denke, in jedem Leben kommt das vor. Unrecht ist das, wie die Behörden miteinander mit dir umgehen. Wie dich jemand abgeschnitten hat auf der Straße. Wie er dich betrogen hat um dein Geld beim Einkaufen. Unrecht ist das, wie er oder sie mich nicht mehr beachtet, obwohl ich so viel für sie getan habe oder umgekehrt. Wir erfahren häufig Unrecht. Unsere Gerechtigkeitssehnsucht bringen wir aber zu Gott. Und wir sagen, Herr, beurteile du das. Richte du das. Du weißt auch, dass ich ein Sünder bin. Wir erkennen unsere Sünden, bedenkt auch das Vaterunser. Und wir wollen auch die Sünden der anderen vergeben. Das wird hier nicht explizit klar an dieser Stelle. Aber letztlich meint es genau das. Wir überlassen das Gott und wir kommen zu ihm ins Gebet und wir verarbeiten das. Und je nachdem, wie Gott die Sachen führt, dann müssen wir sie auch vergeben, unter Umständen. Und eine gewisse Ungerechtigkeit bleibt vielleicht. Der Gläubige will seinen himmlischen Vater nachahmen darin, weil er vergibt. Und er wartet. Und dann leben wir eben in dem Bestreben, wir leben nicht in dem Bestreben, dass alles nur so gesetzlich gerecht sein soll, sondern dass alle Menschen eigentlich die Gerechtigkeit Gottes verstehen und wie sie zusammen mit seiner Güte zusammenkommen, mit seiner Barmherzigkeit. Diese Stelle meint auch das. Also es ist manchmal ist ja die Frage da, wenn wir diese Rachpsalme aus dem Alten Testament lesen, haben die heute noch Raum in unserem Glauben? Manchmal denkt man, so viel Unrecht ist geschehen und Gott wird sie bestrafen. Also ein Lied gut, wo man sagt, ist das eigentlich das, was Jesus lehrt? Der Zorn, die Gerechtigkeit, sie hat ihren Platz auch im Neuen Testament. Vielleicht nicht so direkt gegen Menschen gerichtet, diesen Rachpsalm, aber gegen das Böse. Und auch gegen das Böse, was unser Nächster vielleicht getan hat, wird Gott Gericht üben, gerechtes Gericht. Doch zugleich bringen wir es vor Gott, weil wir wissen, dass Gott der Gerechte ist und dass er die Gerechtigkeit schafft. Lass uns schnell zum nächsten Punkt, letzten Punkt gehen. Das Alte Testament, also letzter Punkt ist von der Nächstenliebe. Vers 43 bis 48. Das Alte Testament gebot die Nächstenliebe schon. Das ist nicht wirklich, sagen wir mal so, es war vielleicht verborgen, aber es ist nicht wirklich Neues. Du sollst, also 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Der Zusatz, und deinen Feind hassen, stand nicht im Gesetz, steht nicht im Gesetz. Es war aber scheinbar eine gängige Praxis. Das war das, was viele Menschen damals so verstanden. Wir wissen noch, ich glaube, wir haben Schriften von Essenern gefunden in diesen Schriftensammlung in der Höhle, der Qumran-Höhle. Auch dort scheint es eine Praxis gewesen zu sein, dass sie das so gelehrt haben. Du sollst die lieben, aber deine Feinde hassen. Wir könnten uns vielleicht vorstellen, dass auch die Juden, sie waren besetzt, sie waren unterdrückt. Man ist ein wildes Volk, ein starkes Volk. Aber wir können uns richtig vorstellen, dass sie in sich diese Berechtigung gespürt haben. Es ist recht, wenn wir Feindschaft zu Römern pflegen. Es ist recht, wenn wir Widerstand leisten. Es ist recht, wenn wir Gottes Feinde hassen. Es ist recht. Doch Jesus sagt hier, das Reich Gottes und auch das Reich, auch der Christ selbst wird nicht definiert durch Feindschaft, sondern er wird definiert durch Abgrenzung, sondern er wird definiert durch Liebe. Ein Christ wird niemals, also sagen wir mal so, anders vielleicht so ein Beispiel dafür. Es gibt zwei Gruppen, da ist jemand Böses und, das ist schwer zu erklären. Also, wir sind nicht Christen, nur weil wir das Böse böse nennen. Die Identität des Christen ist darin, dass er liebt, sagt hier Jesus. Also Vers 45, Jesus definiert diese Sohnschaft, die Kindschaft oder Tochterschaft, ich weiß nicht, ob es ein Wort gibt. Man wird nicht durch religiöse Rituale zum Sohn Gottes, zur Tochter Gottes, sondern dadurch, dass der Sohn so handelt wie der Vater. Also er tut wie der Vater im Himmel. Hier beschreibt Jesus nicht, wie man ein Christ wird, sondern das ist wie er ist. Jesus sagt, ihr tut so, weil ihr meine Nachfolger seid, weil ihr glaubt, weil ihr Gott als Vater habt. Das zweite Bild der Sonne und des Regens zeigt deutlich, es ist ein Ausdruck, ganz allgemeiner Ausdruck der allgemeinen Güte und Barmherzigkeit Gottes gegen die ganze Welt, Tag für Tag, ob wir böse oder gut sind. Wir wachen auf und es ist Sonne oder Regen. Wir brauchen beides. Gott ist gütig und gnädig. Er gibt Leben, ohne vorher nach unserer moralischen Qualifikation zu fragen. Was Jesus lehrt durch diese zwei Bilder der Kindschaft und auch dieser allgemeinen Güte, er gibt uns so eine Art ein Maß, wie wir darüber nachdenken sollen. Es ist keine detaillierte Entscheidung, sondern der Geist lehrt uns letztlich dazu, dass wenn wir diese Bilder betrachten, Gott ist gütig, also muss ich in irgendeiner Weise auch Güte zeigen, Liebe zeigen. Der Herr hat mir vergeben, hat geliebt, also muss ich auch in irgendeiner Weise lieben. Dann sagt Jesus in Vers 46, 47, was ist das Besondere daran? Also er wirft praktisch denjenigen vor, die sagen, naja, ich war ja immer gerecht und ich habe auch immer die unter zu mir standen, geliebt. Also Gott kann mir nichts vorwerfen. Und er sagt, das ist nichts Besonderes. Wenn du immer unter den Deinen bist und immer mit denen dich verträgst, mit denen du dich gut vertragen kannst, das tun auch die Heiden, die nicht glauben an Gott, sagt er. Das ist ein Bild dafür, dass es deutlich wird den Juden damals, dass es keine besondere Leistung ist. Dieses Denken ist heute noch sehr stark im muslimischen Glauben verbreitet, denke ich, diese gewisse Bruderschaft zueinander, aber alles andere ist Feind. Jesus lehrt was ganz anderes. Vers 48 beschreibt Jesus das Wort, also Vollkommenheit. Ich habe nicht so viel Ahnung darüber, habe das nie gelernt, aber die Übersetzer sagen, das ist nicht sowas wie fehlerhaft, also fehlerfrei meine ich. Also vollkommen zu sein, das Wort, das Jesus hier benutzt, ist nicht sowas, ihr seid vollkommen. Er meint nicht damit, ihr seid fehlerfrei, sondern er sagt ganzheitlich, ihr seid erwachsen, ihr seid so eine Art gereift. Wir sollen so ungeteilt lieben, wie Gott es tut. Lass uns das tun nochmal. Ja, Römer 12 nochmal, die Verse 14 und 20 betrachten. Ja, noch eine Stelle. Segnet, das haben wir, glaube ich, gelesen auch, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Oder Vers 20, wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn du ihn dürstest, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf ihn, sein Haupt sammeln. Unser Gebet, morgendliches Gebet, abendliches Gebet, muss davon erfüllt sein. Wie zeige ich des Herrn Liebe so, dass die Menschen das erkennen? Vielleicht durch diese Bilder, die Paulus hier schreibt. Oder 1. Johannes 4, Vers 19 bis 21. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, denn er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Diese Stelle ist natürlich ein bisschen anders. Hier betont Johannes vor allem die Liebe zu den Geschwistern, die wir auch untereinander pflegen sollen. Die Feindesliebe ist ein bisschen was anderes, aber der Charakterzug der Liebe ist sehr weit im Neuen Testament gefasst. Die Feindesliebe ist die logische Folge, also Johannes folgert hier übrigens, er sagt, wenn du deinen Bruder liebst, und er meint sicherlich nicht die Brüder, die sowieso liebenswert sind, er meint eben, dass da vielleicht es nicht so einfach ist, dann liebst du ihn, weil du selbst geliebt bist. Und genauso gilt das für die Feindesliebe. Sie ist eine logische Schlussfolgerung der Erfahrung, dass wir geliebt sind. Dass zu Kindern Gottes werden wir, weil wir von Gott geliebt sind. Weil seine Liebe ergriffen sind und gezogen sind. Und unsere Antwort soll dann eben die gleiche Liebe sein, Barmherzigkeit mit anderen. Nicht die gleiche, unsere Liebe ist nie gleich wie Gottes, aber in gewisser Weise doch. Letzte Worte noch. Was lernen wir über das Reich Gottes hier? Wenn wir die Forderungen Jesu und diese Stelle wirklich versuchen zu begreifen, dann können wir nicht dabei stehen bleiben, das einfach wie einen toten Buchstaben zu behandeln. Hier, das habe ich abgehackt, das habe ich. Weil letztlich, wenn wir ernsthaft aufrichtig richtig sind, ist das etwas, was unser ganzes Dasein plötzlich beansprucht. Dieses Gesetz, diese Auslegung, diese Verfassung des Reiches Gottes ist etwas, was uns ganz beansprucht. Aber es beschreibt auch zugleich, wie das Reich ist, was Jesus eingeleitet hat, das Reich Gottes. Und wir verstehen auch gerade vielleicht in diesen letzten zwei Punkten heute über die Vergeltung, über die Nächstenliebe, über die Liebe des Feindes gar, was das Wesen des Reiches Gottes ist. Das Wesen ist nämlich nicht eine Art Gerechtigkeit, Gleichheit unter allen, eine Art Bestrafung der Bösen und Belohnung der Guten. Das sind sicherlich Elemente auch, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass Gott, die Gläubigen, die nach Gutem trachten, belohnt. Aber das ist nicht das Wesen des Reiches Gottes. Nein, diese Natur des Reiches Gottes ich denke, das ist eine Art Geheimnis, dass wir die wahre Liebe Gottes erkennen und nach ihr gestaltet werden. Ich habe fast den Eindruck, dass die ganze menschliche Geschichte, wie Gott es von Anfang an geplant hat, bis zum heutigen Tag nur darauf angelegt ist, damit wir eben aus dieser Entfremdung von Gott, dem Verlorensein, dem Ungeliebtgarsein, Sünder sein, gerettet werden, damit wir eigentlich erkennen, wie großartig seine Liebe ist, wie großartig seine Barmherzigkeit ist. Und Jesus lehrt hier vom Vergelten, dass wir auf das Recht gar verzichten sollen. Was für eine Ungerechtigkeit, würde vielleicht mancher sagen. Aber wenn wir bedenken, worauf er eigentlich hinaus möchte, dass wir die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes eigentlich begreifen und dass das eben dass das die Natur des Reiches Gottes ist. Das heißt, wenn wir Gläubige sind und dazukommen, dann geht es primär um diesen Punkt, dass wir das erkennen, darin leben, uns über den Herrn freuen, darüber, dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass er uns angenommen hat. Und so, ich sag mal so, einfach und schlicht diese Punkte sind, die wir zum Anfang des Glaubens lernen, so wichtig sind sie auch heute noch. Und daran, Geschwister, sollen wir uns messen. Wir sollen später nicht zu Jesus sagen, Herr, aber ich habe Wunder getan. Kannst du dich noch erinnern? Nein, er will, dass wir lieben. Lieben ist nicht, das habe ich auch gehört, ist ja interessant, wir müssen aufhören, unser geistliches Dasein durch Emotionen zu definieren, im Sinne von, oh, ich empfinde das nicht mehr so sehr wie zur Anfangszeit. Sondern Lieben ist, wir beurteilen unsere Geistlichkeit darin, dass wir gar unsere Feinde ein gewisses Recht einräumen. Dass wir sie für sie beten. Dass wir zu Gott kommen, sie ihm anbefehlen und bitten um Barmherzigkeit, um Recht. Dass wir sie lieben, wenn es ihnen schlecht geht. Lass uns das tun. Amen. Entschuldigt, ich habe ein bisschen überzogen.